Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Und da geht es heute um große Träume, die gehen in dieser Corona-Pandemie ja ziemlich flöten. Das ist nervig und anstrengend, aber Sie lernen gleich Menschen kennen, die nicht bereit sind, ihren großen Traum aufzugeben. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Zeitfragen. Ich bin Martin Meyer, schön, dass Sie dabei sind. Einen Traum, den hat sich Natascha Duda schon erfüllt. Sie ist Balletttänzerin geworden. Vielleicht ist das ja eine der härtesten Kunstformen, die es gibt. Der Kopf, der strahlt und der Körper darunter, der tut oft nur weh. Aber, so sagt es auch die Leipziger Ballerina, das Ganze lohne sich für diesen einen perfekten Moment, wenn sie auf der Bühne steht und das Publikum in der Leipziger Oper ganz in ihrem Bann ist. Doch im Moment ist Lockdown, das heißt keine Auftritte und kein Applaus, aber trotzdem der Zwang, weiterzumachen. Schon allein deshalb, um fit zu bleiben. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat eine außergewöhnliche Tänzerin getroffen.
Der Boden vibriert im verspiegelten Ballettstudio im zweiten Stock des Leipziger Opernhauses. Natascha Duda macht heute nur eine kleine Trainingseinheit für sich alleine. Pilates und Yoga, dann ein paar Schritte und Sprünge.
Es gibt unendlich viele Ballettschritte und die muss man alle immer wieder von Neuem erlernen und verfeinern.
Seit Corona geht das höchstens noch in Vierergruppen, nur für eine Stunde am Tag, damit auch alle aus dem Ensemble drankommen.
Und auch ist nicht so konstant, also ab und zu ein paar Tage mehr, dann wieder weniger und der Körper kann sich einfach überhaupt nicht daran gewöhnen. Und das merkt man auch, also diese ganze feine Sensibilität für den Körper, für die Raumwahrnehmung, so wie wir es gerade machen, geht das einfach nicht.
So wenig wie in diesem Jahr hat Duda nicht mehr getanzt, seitdem sie ein kleines Mädchen war. Mit 3 Jahren hat sie angefangen zu tanzen. Man hört nie auf, sagt die gebürtige Luxemburgerin mit serbisch-ukrainischen Wurzeln. Mit 14 war sie in Wien an der Ballettschule, hat in München und Brünn getanzt. Seit 2016 ist sie in Leipzig.
Das ist meine 5. Spielzeit.
So sagt man es in der Zeitrechnung des Bühnenbetriebs. Mit 29 Jahren ist Duda altersmäßig auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ballett bedeutet körperliche Höchstleistung, hartes Training jeden Tag, Disziplin, alles für diesen einen Moment auf der Bühne, der durch Corona unmöglich geworden ist.
Es ist vor allem schwierig, kein Ziel vor Augen zu haben und dann die Motivation zu erhalten, weil wir trainieren und wir proben und wir wissen aber ziemlich genau, es wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden, das, was wir proben. Und es ist wirklich nur, um den Körper auf einer minimalen Ebene fit zu halten. Das belastet uns Tänzer sehr viel.
Also ich hatte einige in Tränen hier im Büro.
Rémy Fichet sitzt nur ein paar Türen vom Ballettstudio entfernt. Aus seinem Eckbüro blickt er auf den Teich hinter der Oper. Der Franzose ist Produktionsleiter des Leipziger Balletts und hält dem Ensemble den Rücken frei, so gut es eben geht.
Die psychologischen Nebenwirkungen sind absolut präsent, werden aber nicht ausgesprochen. Man merkt sie aber. Und es ist ein wesentlicher Punkt tatsächlich, dass die Tänzerkarriere extrem kurz ist. Wenn man mit 17, 18 anfängt in der Karriere und man hört auf zwischen 35 und 40, wenn man jetzt schon ein Jahr wegrechnet, ist das enorm viel.
Das ist extrem hart emotional, aber was ich daraus gelernt habe, ist einfach die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist.
Dann kommt die nächste Hiobsbotschaft.
Auf jeden Fall hätten wir heute die erste Bühnenprobe haben sollen mit Orchester und es hat sich herausgestellt, dass wir die doch nicht machen dürfen. Ja.
Kurz vor unserem Interview hat die Stadt Leipzig entschieden, den Probebetrieb an allen städtischen Häusern einzustellen. Aus dem Aufzug rollen schwarze Kisten mit Bühnenbildern, die nun erstmal nicht mehr gebraucht werden. Natascha Duda steigt ein und fährt statt zur Bühne wieder abwärts. Wegen Corona sind die Proben für Wochen ausgesetzt. Nun droht alles wieder so zu werden wie im Frühjahr. Damals wurden alle Trainings und Proben abrupt gestoppt. Eine harte Zeit.
Wir sind fast 40 Tänzer und wir sind ständig den ganzen Tag im Studio zusammen und man gewöhnt sich daran. Wir haben auch sehr viel körperlichen Kontakt, weil wir miteinander tanzen als Partner und so weiter. Und das alles plötzlich gar nicht mehr zu haben, war eine riesige Umstellung.
Via Videokonferenz versuchte das Ensemble wenigstens etwas zu trainieren. Doch Ballettübungen in der Küche waren kein echter Ersatz.
Man braucht die Räumlichkeit, man braucht Platz zum Bewegen, man braucht diesen Sprungboden, der unser Gewicht ein bisschen abfedert. Weil wenn man von so einem Spagatsprung landet, dann landet man mit dem wenigstens dem Dreifachen vom eigenen Gewicht auf das Sprunggelenk. Das kannst du zu Hause definitiv nicht machen.
Über den Sommer konnten sie wieder gemeinsam trainieren, in Kleingruppen mit Abstand. Während die Pandemie in Sachsen lange kaum Thema war, galten die Abstandsregeln auf den Gängen des Opernhauses schon früh. Eine Infektion könnte das Aus für die tänzerische Karriere bedeuten, wegen möglicher Lungenschäden oder alleine schon wegen des Trainingsausfalls. Diesen Gedanken haben wohl viele hier im Kopf. Bisher gab es nur einen Corona-Fall im Ensemble. Mitte Oktober dann endlich eine Premiere.
Ich glaube, das war mitunter einer der emotionalsten Momente auf der Bühne.
Solitüde, Einsamkeit als Corona-konforme Ballettinszenierung. Mit Abstand auf der Bühne wie im Zuschauerraum. Statt wie sonst über 1200 durften nur 300 Gäste auf den Sesseln im großen Opernsaal Platz nehmen. Und doch spürte Natascha Duda ein Knistern in der Luft.
Wir haben alle die Energie vom anderen noch viel stärker gespürt als sonst. Und es war so ein emotionaler Ausbruch an Freude und Euphorie. Wir haben es auch wirklich nur für uns getan. Also ich will für mich einfach wieder tanzen. Ich will diesen Moment für mich auf der Bühne haben.
Dann die Ernüchterung. Nach nur 5 Aufführungen war wieder Schluss. Immerhin, finanziell sind die Tänzer abgesichert. Als Angestellte bekommen sie Kurzarbeitergeld. Von den Existenzängsten vieler freier Künstler bleiben sie somit verschont. Natascha Duda versucht in der Zwangspause, das Positive zu sehen, Zeit für Selbstreflexion und dafür, die Schönheit der eigenen Arbeit zu erkennen.
Es macht mich aus, dass ich in dem, was ich mache, gut bin und plötzlich wurde das von einem weggerissen. Hat sich natürlich auch die Frage gestellt nach der eigenen Identität. Also wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht mache, was mache ich denn noch?
Doch über diesen Zweifel siegen eiserne Disziplin und die Liebe zum Ballett. Wie alle hier hofft sie nur eines, dass es bald wieder auf die Bühne geht.
Man muss wirklich den Hut ziehen vor einer Künstlerin, die an ihrem Traum da festhält, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Jetzt soll es um ganz andere Träume gehen, um den Traum von den eigenen 4 Wänden. Wussten Sie, dass es in Deutschland mehr als 3300 Normen gibt fürs Bauen? Da brauchen Häuslebauer also starke Nerven. Das Groteske, obwohl alles ziemlich kompliziert ist, bauen wir immer kurzlebiger. Da sind verschiedene Baustoffe oft so untrennbar miteinander verbunden, dass schon nach 3 Jahrzehnten die Sanierung nicht mehr lohnt. Architekten der TU München sagen, so kann das nicht weitergehen, bauen muss wieder einfacher werden. Deshalb haben sie mehrere Forschungshäuser gebaut und jetzt in Bad Aibling eröffnet. Die sollen beweisen, dass simpleres Bauen mit altem Wissen gut in die Neuzeit passt. Dirk Asendorpf hat eine Hausführung bekommen.
3 Versuchshäuser stehen direkt nebeneinander auf einem ehemaligen Kasernengelände im oberbayerischen Bad Aibling. Draußen geht der Blick auf das Wendelsteinmassiv, drin riecht es nach Rohbau.
Laura!
Laura Franke nutzt die Zeit bis zum Einzug der ersten Mieter. Die Umweltingenieurin prüft mit einer ganzen Batterie an Messgeräten, ob das dreistöckige Gebäude alle Energiesparvorschriften erfüllt.
Ich messe hier die Wandoberflächentemperatur, ich messe die Raumtemperatur, Raumluftfeuchte. Genauso wie die Heiztemperatur des Heizkörpers. Und was die Verbrauchsmessung angeht, Strom und Wärmemenge. Wir haben uns ja dieses Konzept ausgedacht, 2016 damit gestartet, erstmal auf der theoretischen Ebene simuliert. Und jetzt wollen wir gucken, ob es auch in Wirklichkeit funktioniert. Das heißt, das soll die Messung in erster Linie zeigen.
Einfach bauen heißt das Konzept, von dem Laura Franke spricht. Es ist ein Gegenentwurf zum Smart Home, von Häusern vollgestopft mit Technik und automatischer Steuerung. In Bad Aibling dagegen kommen die Gebäude mit möglichst wenig Haustechnik aus. Der Architekt Florian Nagler von der TU München ist der Vater dieses Forschungsprojekts. Früher hat er mit hochtechnisierten Gebäuden große Erfolge gefeiert. mit einer Schule im Passivhausstandard sogar den Deutschen Architektur- und Nachhaltigkeitspreis gewonnen.
Das ist eine Sehnsucht, die bei mir selber im Laufe der Jahre unserer Arbeit entstanden ist, wo ich einfach gemerkt habe, dass die Komplexität immer weiter zunimmt, dass wir uns wahnsinnig viel mit Dingen beschäftigen, die eigentlich weit weg sind von der Architektur.
In den Forschungshäusern hat sich Nagler auf das Wesentliche konzentriert. Die Raumaufteilung ist identisch und die wenigen Kabel und Leitungen sind in vorgefertigten Badezimmern konzentriert. Mit einem Kran wurden sie als Fertigteil ins Zentrum jeder Etage gehievt. Ein Klempner musste sie dann nur noch miteinander verbinden. Wasseranschlüsse und Heizkörper gibt es deshalb allerdings nur an den Innenwänden in Richtung Bad.
Diese Häuser, die leben davon, dass sie stink einfach auf den Boden gesetzt sind und auch so einfach konzipiert sind, dass die Räume im gleichen Rhythmus haben, dass die Fenster im gleichen Rhythmus haben. Also dazu muss man sich dann durchringen, auch so einfach zu entwerfen.
Von außen unterscheiden sich die drei Häuser in einigen Details. Das hat damit zu tun, dass eines aus vorgefertigten Massivholzelementen zusammengesteckt, das zweite mit Ziegelstein gemauert und das dritte aus Beton gegossen wurde. Während die Außenwände im Holzhaus nur 30 cm dick sind, müssen es beim Ziegel 42 und beim Beton sogar 50 cm sein. Die Fenster sind nicht rechteckig, sondern oben rund.
Die Fenster haben deswegen diese Form bekommen, weil man dann auch ohne einen Sturz auskommt und das ist jetzt komplett wärmebrückenfrei gebaut. Weil in einem Sturz ist Stahl, ist Beton, da sind drei Stürze hintereinander, bei der Wandstärke sind drei Stürze hintereinander, dann ist noch ein bisschen Styropor drin, dann habe ich so ein ganzes Sondermüllpaket sozusagen, das haben wir hier vermieden.
Bogenöffnungen waren aus statischen Gründen schon vor 1000 Jahren üblich. Und dass dicke Wände im Sommer kühlen und im Winter Wärme speichern, wusste man damals auch schon. Doch die moderne Architektur der vergangenen Jahrzehnte hat einfache Bauweisen und natürliche Klimatisierung durch sehr viel Technik ersetzt.
Das schlimmste Beispiel ist ja so das typische Wärmedämmverbundsystem mit sehr vielen aufeinander gepappten Schichten,
sagt Anja Rosen. Die Architektin ist auf das Recycling von Bauwerken spezialisiert und sie lobt den monolithischen Aufbau der drei Forschungshäuser.
Wir nennen das Urban Mining Design, indem wir heute schon als Planer den späteren Rückbau mitdenken und die Gebäudehülle und das ganze Bauwerk eben so konzipieren, dass die Materialien leicht demontierbar sind und sortenrein trennbar vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste fürs spätere Recycling.
Das ehemalige Kasernengelände, auf dem die drei Forschungshäuser stehen, gehört der B&O-Gruppe, einem der größten Dienstleister der deutschen Wohnungswirtschaft. Ernst Böhm ist einer ihrer 4 Gründungsgesellschafter. Und auch er ist zunehmend genervt von der modernen Haustechnik. Die sei nicht nur kompliziert zu bauen und zu steuern, sondern gehe auch noch häufig kaputt.
Wie lange hält eine Kirchenmauer? 200, 300, 400 Jahre ohne Reparatur. Können Sie mir eine haustechnische Anlage sagen, die länger hält als 30 Jahre? Meine Heizung nicht, meine Lüftung nicht, das Bad nicht.
Besonders schlecht ist Böhm, auf den Passivhausstandard zu sprechen. Also auf Gebäude, die so stark gedämmt sind, dass sie kaum noch beheizt, im Sommer aber stark gekühlt werden müssen. Damit das funktioniert, gibt es strenge Vorschriften für kontrolliertes Lüften. Die seien schon in Wohnhäusern kaum zumutbar, so Böhm. In öffentlichen Bauten hält er sie für völlig ungeeignet und verweist auf das Beispiel einer Schulmensa im benachbarten Grafing.
Passivhausstandard setzt voraus, dass man automatisch lüftet. Jetzt haben Sie in der Mittagszeit zwischen 11:30 und 12:30 400 Kinder und 400 Currywürste. Die Lüftung hat noch nicht einen einzigen Tag funktioniert. Und die andere Annahme des Passivhauses, es ist pro Minute die Tür nicht länger wie 2 Minuten geöffnet. Bei 400 Kindern in der Mittagspause. Das ist einfach Gaga.
Die drei Forschungshäuser in Bad Aibling sollen zeigen, dass umweltfreundliches und einfaches Bauen keine Gegensätze sein müssen. Und dass der Rückgriff auf traditionelle Bauweisen keine Abkehr von moderner Technik bedeutet, sagt Florian Nagler, der Erfinder des Konzepts Einfach Bauen.
Ich bin gar kein Technikfeind. Ich finde, die Technik sollte nur sinnvoll eingesetzt werden. Wir hätten sowas gar nicht planen können ohne Technik. Also die ganzen Simulationen ist ja alles ein technisches Know-how, das man dafür in Anspruch nimmt. Also wir müssen nicht so bauen wie früher, aber wir können von den alten Konstruktionen sehr viel lernen.
Aus den Erfahrungen beim Bau der drei Forschungshäuser stellt Naglers Team an der TU München gerade einen Leitfaden für Architektenkollegen zusammen. Die Hoffnung dabei: einfaches Bauen zum neuen Standard zu machen.
Das wäre cool, wenn es in 10 Jahren schon soweit wäre. Ja, wäre schön, aber ich glaube nicht. Wenn man sich dauernd mit solchen Dingen beschäftigt, dann meint man, alle denken schon so. Und dann fährt man durch die Gegend und sieht, hey, alle bauen eigentlich anders. Eine Stahlbetonkonstruktion und klatscht das Wärmedämmverbundsystem drauf. Ich glaube, wird schon noch ein bisschen länger dauern, aber wir bleiben dran.
Das sagt Florian Nagler von der TU München. Vielleicht wird es ja wirklich mal ein Trend, wieder einfacher und billiger zu bauen. Nicht ums Bauen, sondern ums Mieten geht es übrigens in der neuesten Ausgabe des Zeitfragen-Features. Bei Gewerbeflächen ist das ja so, dass man in den Innenstädten sieht, wie teuer diese Mieten sein müssen. So einiges steht leer. Der Ausverkauf der Einkaufsmeile ist in vollem Gange. Das liegt am Onlinehandel, an der Corona-Krise, aber zum Teil eben auch an exorbitanten Mieten. Davon erzählen wir in unserem neuesten Feature. Und falls Sie das noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie es doch gleich, diesen Podcast der Zeitfragen. Einfach Zeitfragen und Feature eingeben und dann finden Sie uns in der Podcast-App Ihrer Wahl oder auch bei Spotify. Ich hoffe, Sie hören rein, sage jetzt erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.